Inwiefern geht denn die Entstehung der Kleinfamilie vielleicht auch Hand in Hand mit der Idee der Hausfrau?
Das hängt stark miteinander zusammen. Also die Kleinfamilie entwickelt sich ja im Laufe des 19. Jahrhunderts im Bürgertum. Das passiert auch, weil sich in der Zeit sozusagen die Sphären so trennen in Öffentlichkeit und Privat. Also das Private entsteht eigentlich erst im 19. Jahrhundert im Bürgertum. Also jetzt sagen wir mal so ganz grob, die Hausfrau ist eben auch eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts im Bürgertum, und zwar hatte das auch stark mit ökonomischen Gründen zu tun, weil das Bürgertum in der Zeit sehr stark angewachsen ist und dieser Lebensstandard, der am Anfang des Jahrhunderts irgendwie noch fürs gehobene Bürgertum galt, sich nicht halten ließ. Und die einzige Lösung war dann eben die Hausarbeit, die vorher in einem stark arbeitsteiligen Haushalt von verschiedenen Leuten übernommen wurde und eben auch bezahlt wurde, wenn auch sehr schlecht bezahlt, dass die Ehefrau, die bürgerliche Ehefrau, das dann eben unbezahlt übernommen hat. Wobei die trotzdem auch immer noch ein Dienstmädchen hatten, aber eben sozusagen nur noch eins. Und dieses Ideal, dass die Ehefrau sozusagen nicht arbeiten gehen muss, das ist ja auch ein bürgerliches Ideal, ließ sich auch gar nicht halten in auch in dieser Schicht nicht. Also sehr, sehr viele Familien konnten auf das Einkommen der Frauen gar nicht verzichten. Nur in dieser Schicht musste es dann heimlich passieren. Also die Ehefrau musste dann heimlich in Heimarbeit dazu verdienen und das Geld wurde dann eben in den Haushalt gesteckt. Das ist dann 1900 ins bürgerliche Gesetzbuch eingeschrieben worden, dass die Frau, also und dann egal welche Frau, sondern alle Ehefrauen, egal welche Schicht, die macht gesetzlich dafür verpflichtet wurden, ihrem Mann den Haushalt zu führen oder eventuell unentgeltlich in seinem Betrieb mitzuarbeiten. Und gleichzeitig hat sie aber die sogenannte Schlüsselgewalt verloren. Also sie konnte ohne seine schriftliche Einwilligung keine Verträge unterzeichnen, was eben auch bedeutet, sie konnte nicht erwerbstätig sein, sie konnte später dann keinen Führerschein machen, kein Bankkonto eröffnen. Sagen wir mal, die bürgerliche Kleinfamilie schrumpft eben im Laufe der Jahre immer mehr. Und das Konzept der Hausfrau, also dass wirklich die Ehefrau den ganzen Haushalt übernimmt, das ist eben eine Entwicklung dieser Zeit auf jeden Fall.
Ja, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, dass das vor allem so eine Idee war von aus der Bürgerlichkeit heraus. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die erste Frauenbewegung zu sprechen kommen. Das ist ja auch eigentlich, da gab es ja auch verschiedene radikale Ansätze und meistens wird ja, wenn von der ersten Frauenbewegung gesprochen wird, eigentlich von der bürgerlichen Frauenbewegung gesprochen. Welche Rolle oder hat denn da die Hausfrau gespielt oder wie sehr war das da Thema?
Der Aufklärung gab es eben auch, traten eben auch intellektuelle Frauen auf den Plan, und das haben die bürgerlichen Aufklärer, fanden das dann nicht so toll, dass diese ganzen bürgerlichen Privilegien, die sie sich da erkämpft hatten, jetzt plötzlich irgendwie mit den Frauen teilen müssen. Und dann gab es einen ziemlich scharfen Wind gegen gelehrte Frauen. Und dann ist eben Ende des 18. Jahrhunderts, weil es natürlich in dem Moment, wo die Standesgrenzen sich auflösen, müssen halt neue Grenzen geschaffen werden und Argumente, dass die Frauen eben als minderwertig gelten. Und dann ist das Wesen der Frau erfunden worden, Ende des 18. Jahrhunderts. Und es sind sehr viele Männer auf diesen Zug aufgesprungen sozusagen. Und lauter Pädagogen, Mediziner, Anthropologen, Philosophen und so weiter haben Texte geschrieben, warum Frauen anders sind als Männer, und versucht, das sozusagen wissenschaftlich zu belegen und die Frauen auf ihre natürliche Bestimmung als Mutter und Hausfrau einzuschwören. Und diese Charaktereigenschaften, die sie sich damals ausgedacht haben, also Frauen sind sanftmütig, Frauen sind weniger klug, die Gehirne sind kleiner, die Frau ist reine Materie, der Mann ist der Geist und so weiter, also unzählige Sachen, wenn man das liest, da kriegt man nur schlechte Laune. Diese Trennung, die hat ziemliche Auswirkungen gehabt, und ich meine eben auch auf die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts, weil es dann ganz schwer wurde, abseits dieser Trennlinien zu denken. Also wenn man sagt, vorher waren die Machtverhältnisse stark von der Kategorie Stand bestimmt, hat sich das ins 19. Jahrhundert stark zur Kategorie Geschlecht verändert. Und dazu gehört eben auch, dass die Frauen eben idealisiert wurden und dass diese Häuslichkeit, die ihnen eingeredet wurde, das auch mit dem Bild der guten Mutter zum Beispiel zu tun hatte, oder Frauen sind ja, ne, sensibel und sanftmütig und so weiter. Und dann kann man sich dagegen einfach sehr schlecht wehren. Und die Frauen haben ja teilweise dann eben diese positiven Eigenschaften sozusagen auch angenommen. Und dann konnte die Frauenbewegung teilweise schwierig wieder dahin zurückgehen zur Französischen Revolution zum Beispiel und sagen, ja, aber die Gleichheit, die gilt für uns alle. sondern haben diese Unterschiede sozusagen mitgenommen und dann versucht, irgendwie das positiv zu drehen. Genau, und das ist eben, schmeißt, glaube ich, der Frauenbewegung immer wieder einen Knüppel zwischen die Beine. Naja, es gab ja im 19. Jahrhundert nicht nur die bürgerliche Frauenbewegung, sondern auch die Sozialisten, die eben sehr viel stärker für eine richtige Gleichberechtigung gestritten haben. Rechtlich gesehen war es eben so, dass den Frauen einfach die ganzen bürgerlichen Berufe nicht offen standen und die sich dann eben auf ja, reine Frauenberufe sozusagen zurückziehen mussten. Und die gab es aber. Und es wird eben auch immer nicht so sehr gesehen. Aber wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Frauen erwerbstätig. Das Ding war eben nur, dass die bürgerlichen Frauen, wenn die geheiratet haben, eben immer ihren Beruf aufgeben mussten. Oder sie haben mit Einverständnis des Mannes ihren Beruf weitergeführt, aber alles, was sie verdienten, gehörte dann eben ihrem Mann, wenn sie nicht vor der Ehe einen Vertrag geschlossen haben. Aber viele Künstlerinnen zum Beispiel haben nicht geheiratet, weil sie dann ihre Karriere hätten aufgeben müssen.
Also würdest du sagen, dass die Hausfrau schon auch ein politisch gewolltes Konstrukt war?
Auf jeden Fall. Bei diesen ganzen Maßnahmen geht es immer um Konkurrenzdenken und darum, die eigenen Privilegien zu verteidigen, um Angst auch, also Angst vor der Konkurrenz. Dann hat es sich einfach ökonomisch auch ausgezahlt für das System, das wir heute haben, weil es basiert ganz viel auf unbezahlter Care- und Hausarbeit. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Mal in die Berechnungen eingeflossen, als 1929 die erste Weltwirtschaftskrise war. Und da wurde dann die unbezahlte Hausarbeit in die Theorien mit einberechnet, als Argument, um den Arbeitern niedrigere Löhne zahlen zu können. Weil sie mussten ja kein Geld für die Hausarbeit ausgeben. Das haben ja die Frauen dann gemacht.
Dann würde ich vielleicht einfach mal in der Zeit noch ein Stückchen nach vorne springen. Kannst du vielleicht so kurz ganz allgemein was dazu sagen, wie sich das Bild an der Hausfrau in der BRD und DDR vielleicht unterschieden hat?
Im Jahr 1900 wurde im bürgerlichen Gesetzbuch die Hausfrauenehe eingeführt, die eben bedeutete, dass die Frau keine Entscheidung mehr treffen durfte, aber eben sehr viele Verpflichtungen hatte. Und das ist in der DDR gleich mit der Gründung der DDR abgeschafft worden. Und in der BRD ist in großen Kämpfen von vier Parlamentarierinnen eingeführt worden, ins Grundgesetz eingeführt worden, der Artikel Mann und Frau sind gleichberechtigt. Und dann wurde ziemlich schnell klar, dass das Familienrecht hier mit dem Grundgesetz kollidiert. Und das ist dann auch 1953 beschlossen worden. Dann hat es bis 1957 gedauert, bis dann so ein paar Angleichungen umgesetzt wurden. Also das bedeutet, die Frau durfte sozusagen eigene Verträge abschließen. Aber es gab die Möglichkeit, dass ihr Mann, wenn sie ihre häuslichen Pflichten vernachlässigt, den Vertrag jederzeit kündigen darf. Was de facto bedeutete, dass sich da kein Arbeitgeber drauf eingelassen hat. Also de facto brauchte sie immer noch die schriftliche Einwilligung ihres Ehemanns. Und dieses Konzept der Hausfrauenehe, das ist erst 1977 in der BRD abgeschafft worden, rechtlich. Und dass aber diese Hausfrauenehe in unseren Köpfen so zur Norm geworden ist, das liegt auch daran, dass in der Nachkriegszeit sehr viel geheiratet wurde. Das liegt eben einerseits an der Unsicherheit, ne? Und es liegt aber eben auch wieder an einem Paragraphen, der sogenannte Kuppeleiparagraph, der eben verhindert hat, dass Unverheiratete eine Wohnung bekommen haben. Und alleinstehende Frauen haben auch sehr schwer nur eine Wohnung bekommen und Herrenbesuch war sowieso verboten. Also das heißt, Paare, die zusammenziehen wollten, waren quasi gezwungen zu heiraten. Und deswegen hat sich dieses Hausfrauenmodell einfach so sehr in unseren Köpfen eingebrannt. Dabei ist es noch gar nicht so alt.
Ja, es gibt ja auch heute immer noch Hausfrauen. Es gibt ja aber auch inzwischen immer mehr Hausmänner. Wie hat sich denn das entwickelt oder wie ist denn dein Blick darauf? Findest du, das kann man überhaupt vergleichen?
Im Grunde bin ich ja immer dafür, sich das Leben irgendwie so zu organisieren, wie man selber damit am besten klarkommt oder wie man es selber möchte. Wenn Leute sagen, so wir schaffen das nicht, beide Vollzeit erwerbstätig zu sein oder auch meinetwegen Teilzeit, einer von uns möchte sich gerne einfach nur um die Familie, oder nur ist gut, aber eben ganz auf die Familie konzentrieren, weil es ist einfach sonst nicht zu schaffen oder weil derjenige oder diejenige einfach total also Lust dazu hat und es gerne möchte. Das Problem ist einfach nur, dass dieses Hauptversorgermodell muss einfach finanziell abgesichert sein. Wenn derjenige oder diejenige, die da zu Hause bleibt und eben nicht erwerbstätig ist, muss finanziell irgendwie abgesichert werden. Solange alles irgendwie okay ist, ist ja alles gut, aber in dem Moment, wo Krankheit oder Tod oder Trennung dazu kommt, landet man eben sehr schnell in der Armutsfalle, wenn man sich das nicht vorher gut überlegt hat. Und auch da müsste die Politik das einfach finanziell absichern. Also die Zeit, die für Familienarbeit aufgewandt wird, Care-Arbeit.
Ja, es gibt ja jetzt heutzutage auch oft das Argument bei Hausfrauen, dass das ja auch okay ist, wenn man das möchte, dann freiwillig zu Hause zu bleiben. Das kann ja durchaus ein emanzipierter Lebensentwurf sein, der aber, wie du ja eben gerade schon gesagt hast, durchaus viele Risiken auch mit sich bringt. Genau. Ich würde jetzt gerne noch mal fragen wollen, wie du darauf blicken würdest, wie inwiefern denn da auch Sozialisation und vielleicht auch überhaupt, ja, die, ob es überhaupt einen Blickwinkel dazu gibt, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, eine Rolle spielt.
Nee, da hast du total recht. Das ist natürlich in dem Moment, wo es eine Norm gibt und es gibt, oder da würde ich jetzt auch nochmal sagen, jetzt in der BRD der 50er, 60er, 70er Jahre gab es einfach keine Alternative. Das ist ja das Krasse, gerade auf dem Land oder so. Und das hat sich natürlich total geändert. Also die Situation ist schon eine grundlegend andere inzwischen. Ich habe nur das Gefühl, dass mit dem Wegfall dieser rechtlichen Strukturen oder so, es immer wieder neue Strukturen entstehen, die es einem schwer machen, sozusagen selbstbestimmt sich zu organisieren. Aber dadurch, dass wir natürlich noch mit, weiß ich nicht, unserer Eltern- und Großelterngeneration aufgewachsen sind, wo die Frauen oder die Mütter eben völlig selbstverständlich viele dieser Arbeiten übernommen haben, sind die natürlich in unseren Köpfen auch so drin noch, dass bestimmte Sachen oder dass sehr viele Sachen die Mutter übernimmt und nicht der Vater. Ja, das ist bestimmt so und das muss immer wieder überprüft werden.
Genau, ich würde jetzt gerne auch nochmal zum Ende betonen, es geht ja hier trotz allem nicht um einzelne Frauen, die sich entscheiden, zu Hause zu bleiben, sondern eben schon um eine strukturelle Benachteiligung, die ja auch, wie wir eben schon vorgestellt haben, ja heutzutage auch immer noch existiert. Was müsste sich denn ändern oder was wären denn Schritte, um diese vielleicht nach und nach zu lösen?
Was soll man sagen? Männer müssen einfach mehr zu Hause, die Väter müssen halt einfach Elternzeit nehmen. Super wichtig. Und dann eben diese Teilzeitfalle vermeiden. Also gibt doch diese Zahlen, dass von Kindern im Grundschulalter die Väter da irgendwie zu fast 100% Vollzeit arbeiten und die Mütter zu einem sehr, sehr, sehr großen Prozentzahl in Teilzeit sind. Und das muss einfach geändert werden. Ich wäre ja sowieso eigentlich dafür, dass alle in Teilzeit arbeiten, dass es die 4-Tage-Woche gibt wie in Island. Bei vollem Lohnausgleich und gesellschaftlich und politisch einfach Haus- und Care-Arbeit als eine wichtige Grundlage der Gesellschaft angesehen wird und dementsprechend in Arbeitszeiten mit eingerechnet wird für alle.